Fahrverbote für das Klima.
Fahrverbote auf deutschen Autobahnen.
An mindestens 2 Tagen die Woche müssen die Deutschen ihr Auto stehen lassen.
Das war der Aufreger. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte gesagt, wenn er wirklich im Bereich Verkehr so viele Emissionen einsparen soll, wie die Bundesregierung festgelegt hat, dann muss es Fahrverbote geben. Und zwar ab sofort das ganze Jahr lang, und zwar samstags und sonntags.
Die wird es nicht geben, das ist inzwischen klar. Aber wir gucken uns mal an, welche Ideen es stattdessen gibt für weniger Emissionen im Verkehr und ob vielleicht doch was für Fahrverbote sprechen würde.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Aglaya Dahne.
Und ich bin Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und wir schauen jede Woche auf aktuelle Themen rund um Klima, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit.
Ja, und diese Woche ganz groß war eben die Debatte um Fahrverbote.
Ich muss ja sagen, ich hätte nichts dagegen, mal ein paar autofreie Tage zu haben. Und dann könnte ich mit meinem Fahrrad so auf einer Autobahn rumcruisen. Stelle ich mir ganz cool vor. Ich kann aber auch verstehen, dass das Wort Fahrverbot Leute, die jetzt darauf angewiesen sind, ne, die auf dem Land wohnen, dass das schon aufschreckt.
Ja, und man muss halt auch dazu sagen, das war ja auch von Bundesverkehrsminister Wissing auch nicht wirklich ernst gemeint. Also er wollte diese Fahrverbote ja auch gar nicht. Er hat das als Drohung genommen. Er hat den anderen Parteien in der Regierung einen Brief geschrieben und da stand drin, wenn ihr dabei bleibt, dass ich hier beim Verkehr so viele Treibhausgase einsparen muss, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auf unbestimmte Zeit Fahrverbote am Wochenende einzuführen. Und ihr seid schuld daran. So, und seine Forderung war, dass die Regeln geändert werden, sodass er doch nicht so viele Treibhausgase einsparen muss in seinem Bereich Verkehr.
Das hat er auch erreicht. Die Bundesregierung hat diese Woche ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Und das nimmt ihn ein bisschen aus der Pflicht, kann man sagen. Es muss da nicht jeder einzelne Bereich, also Verkehr ist ein Bereich, Wohnen, Bauen und Industrie, nicht jeder einzelne muss die eigenen Emissionsziele erreichen, sondern es zählt, was unterm Strich für alle rauskommt.
Ja, und Opposition und Umweltverbände finden das nicht so gut. Die sagen, dass es jetzt schwerer wird, dafür zu sorgen, dass die einzelnen Bereiche dann wirklich ihre Ziele auch einhalten.
Ich kann mir das ehrlich gesagt auch vorstellen. Also wenn alles miteinander verrechnet werden kann, dann führt das vielleicht dazu, dass der einzelne Bereich sagt, naja, ich streng mich jetzt ein bisschen weniger an beim Klimaschutz und die anderen können es ja machen, weil bei mir geht halt wirklich nichts mehr.
Die Regierung, die sieht da kein Problem. Sie sagt, dass sie jetzt flexibler ist und dass es ja trotzdem noch diese strengen Vorgaben insgesamt gibt. So bis 2030 sollen fast 2/3 weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als noch 1990. Und diese Vorgabe bleibt. Und es bleibt auch so, dass Bereiche, die die ganzen Jahresziele nicht erreichen, weiterhin Vorschläge machen müssen, wie Treibhausgase eingespart werden können. Matthias Miersch von der SPD sagt, diese neue Regel, das ist kein Freibrief fürs Verkehrsministerium.
Wir haben europäische Regeln integriert, die vor allen Dingen den Verkehrssektor auch in den Fokus nehmen. Und hier wird sich kein Verkehrsminister zukünftig einfach zurücklehnen können.
Und es ist auch so, wenn Deutschland in den nächsten Jahren zu viele Treibhausgase ausstößt, dann muss Deutschland irgendwann sehr hohe Kompensationszahlungen leisten an andere EU-Länder, die mehr einsparen. Das könnten wirklich Milliarden von Euro sein. Insofern wäre es schon sinnvoller, man hält die Ziele ein, alle bemühen sich und investieren jetzt Geld in Klimaschutz in Deutschland, da muss man halt später diese EU-Strafe nicht zahlen.
Also man muss mehr in Klimaschutz investieren. Gucken wir mal in den Bereich Verkehr. Das ist ja so, dass im Bereich Verkehr noch viel zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden.
Ich gebe mal die Zahlen dazu. Also der Verkehr ist in Deutschland für 20% der gesamten Treibhausgase verantwortlich. Mehr Treibhausgase gibt es nur im Bereich Energie, also fürs Herstellen von Strom oder Transport von Öl und Gas. An zweiter Stelle kommt die Industrie, also das sind Fabriken. Und danach direkt kommt der Verkehr. Und dieses Jahr darf der Bereich Verkehr theoretisch 127 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen, also CO2 und andere Treibhausgase zusammengerechnet. Aber so wie der Verkehr im Moment läuft, sind wir da 22 Millionen Tonnen drüber, also 14% zu viel.
14% ist nicht wenig und die müssen jetzt sofort eingespart werden. Also das hat jetzt nicht noch Zeit.
Nee, das gilt für dieses Jahr und wir sind ja jetzt schon bei April. Und die größte Stellschraube bei diesen ganzen Treibhausgasen ist der Straßenverkehr. Also Flugzeuge und Transportschiffe gehören ja auch zu Verkehr, aber die machen viel weniger aus, sondern das sind wirklich Autos und Lkw, die da am meisten verantwortlich sind.
Dann wären aber doch Fahrverbote theoretisch schon eine Option, wie man jetzt schnell die Emissionen runterbringen könnte.
Ja, theoretisch ja, ne, weil dann hat man ja weniger Autos auf der Straße. Interessanterweise gibt es da nicht wirklich gute Studien, wie das dann aussehen würde, also wie viel CO2 man einsparen würde, wenn es sowas gäbe wie autofreie Wochenenden. Greenpeace hat mal eine Berechnung gemacht und so ganz, ganz grob könnte man sagen, wenn es ein Jahr lang ein Sonntagsfahrverbot gäbe, dann hätte man in dem Jahr vielleicht 9 Millionen Tonnen Treibhausgase weniger. Also 22 müssten es ja weniger sein. Das wäre schon mal ein großer Teil. Und deswegen hatte Wissing ja auch gesagt, wir brauchen das an 2 Tagen die Woche.
Das würde ordentlich was bringen. Aber wir haben schon gehört, der Verkehrsminister will das selbst nicht. Was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten?
Fachleute sagen, realistischer und auch vertretbarer umzusetzen ist ein Mix aus anderen Sachen, zum Beispiel mehr Geld für Bus und Bahn und Radwege, damit die Leute dann das Auto öfter stehen lassen und außerdem auch eine andere Steuerpolitik. Im Moment wird es vom Staat finanziell belohnt, wenn Leute lange Strecken mit dem Auto zur Arbeit fahren oder viel mit dem Dienstwagen rumfahren. Und noch ein sehr großer Punkt, der immer wieder erwähnt wird, ist ein Tempolimit.
Da höre ich schon wieder, wie die Leute aufschreien, sagen, ja, bloß nicht.
Ja, stimmt gar nicht mal unbedingt. Das Umweltbundesamt hat 2020 eine Umfrage gemacht und da hat eine Mehrheit gesagt, dass sie ein Tempolimit von 130 auf der Autobahn gut finden würden. Und das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, angenommen, es gäbe auf der Autobahn ein Tempolimit von 120 und auf Landstraßen maximal 80, dann könnten pro Jahr 8 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden.
Also es ist nicht ganz so viel wie bei dem Sonntagsfahrverbot, ne? Aber es würde sich ja schon insgesamt rechnen.
Ja, und Fachleute sagen deswegen immer wieder, ein Tempolimit ist eigentlich das, was man am einfachsten machen könnte und was halt auch in dem Zusammenhang dann gleich einen hohen Effekt hat, sagt zum Beispiel Patrick Plötz, der ist zuständig für Energiewirtschaft am Fraunhofer Institut für Innovationsforschung in Karlsruhe.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Tempolimit eine fantastische politische Maßnahme. Es adressiert sofort den gesamten fossilen Pkw-Bestand. Es kostet überhaupt kein Geld. Ja. Sie haben höchstens minimalen Ausfall bei Energiesteuereinnahmen im Bundeshaushalt. Es ist nicht mal ein Gesetz, es muss nicht im Bundestag, es muss nur die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Dafür reicht ein Kabinettsbeschluss. Man hat gleichzeitig weniger Unfälle, besseren Verkehrsfluss, weniger Tote, weniger Schadstoffbelastung. Alles kostenlos, sofort umsetzbar, ist also ein Traum von einer Maßnahme. Und wie gesagt, die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass auch eine Maßnahme, die vielleicht anfänglich nicht von der Gesamtbevölkerung gut gefunden wird, dann doch auch im Nachgang sehr populär werden kann, auch in einer breiteren Bevölkerung.
Okay, wow, der klingt nach einem richtigen Tempolimit-Fan
schon, ne?
Irgendwie und hat so viele Argumente. Und er sagt im Prinzip ja auch, die meisten wären damit einverstanden.
Ja, er nennt da das Beispiel Niederlande. Da wurde vor 4 Jahren Tempolimit 100 auf Autobahnen eingeführt, also aus deutscher Sicht ziemlich langsam. Und jetzt sagt dann eine Mehrheit, wir wollen auch gar nicht mehr zurück auf mehr als 100, sondern eine Mehrheit sagt sogar, 90 maximal wäre für uns auch okay.
Also das finde sogar ich langsam und ich bin auf der Autobahn wirklich eher so im Team Vorsicht. Mhm. Aber gucken wir jetzt mal auf die Wissenschaft. Also die sagt, Tempolimit wäre die einfachste und effektivste Option und auch die Umfragen zeigen, dass die Leute da eben gar nicht so dagegen sind. Warum wird das dann nicht eingeführt? Also ist es die Autolobby oder wer wehrt sich dagegen?
Ja, auch. Also Stefan Gössling, der ist Professor im Bereich Mobilität und Klimaschutzmaßnahmen an der Linnaeus-Universität in Schweden. Und der hat diese Woche bei einem Expertengespräch zu dem Thema gesagt, dass es an verschiedenen Sachen liegt.
Ich glaube, die Politik ist gehemmt von 2 Dingen. Das erste ist, dass man tatsächlich sich orientiert an diesen sehr lautstarken Minderheiten, die in Deutschland viel Raum einnehmen in der öffentlichen Debatte. Aber auch eben leider, dass Verkehrspolitik in Deutschland jahrzehntelang Industriepolitik gewesen ist. Wir haben ja gesehen, dass Verkehrsminister eigentlich 1:1 immer in die Industrie gewechselt sind. Da darf man auch Herrn Wissmann zum Beispiel mal nennen als Verkehrsminister, dann Präsident des Verbands der deutschen Automobilindustrie. Das sind Prozesse, die man einfach mal jetzt ansprechen muss, dass diese Interessensverbindungen nicht im demokratischen Sinne sind, wenn wir jetzt die Verkehrswende wollen für Deutschland.
Ja, er spricht da Matthias Wissmann an, der war in den 90er Jahren Verkehrsminister. Also Gößling sagt, die Politik könnte mutiger sein, die Mehrheit der Leute würde mitmachen beim Klimaschutz.
Also wenn wir mal zusammenfassen, man könnte sagen, beim Verkehr muss auf jeden Fall in Zukunft mehr gemacht werden für den Klimaschutz. Die Diskussion um das Fahrverbot, das war von Wissing jetzt nicht ganz so ernst gemeint, eher eine symbolische Sache und eher eine Drohung. Und Forschende halten eher andere Sachen für sinnvoller oder auch für realistischer wie ein Tempolimit.
Genau.
Hast du dich schon mal gefragt, wie die Welt in 500 Jahren aussehen könnte?
Also wenn ich so ganz weit in die Zukunft denke, dann habe ich entweder so die Vorstellung, so Science-Fiction-mäßig, dass da Flugtaxis rumfliegen und überall so riesige Glasgebäude stehen. Und manchmal auch ein bisschen pessimistischer, dass ich mir irgendwie Leute vorstelle, die so durch so eine ausgetrocknete Landschaft laufen und nichts mehr zu essen haben und so. Also es ist schon schwer vorstellbar, finde ich, weil 500 Jahre ja echt noch weit weg sind.
Irgendwie schon. Andererseits, das ist mir dann nochmal bewusst geworden, als ich drüber nachgedacht habe, manche Leute leben in Häusern, die sind einfach 500 Jahre alt. Ne? Also denken wir mal an Städte wie Lübeck oder Passau oder so. Mhm. Es gibt in Deutschland auch Wälder, da stehen Bäume, die mehr als 500 Jahre alt sind. Also so lang ist es dann eigentlich doch nicht.
Ja, und die Frage ist, steht ein Baum, der jetzt irgendwo steht, auch noch in 500 Jahren da, ne?
Ja, finde ich auch eine super spannende Frage und deswegen bin ich auch hängen geblieben bei einer aktuellen Studie, die genau dazu mal Modelle entwickelt hat. Also wie sieht die Erde in 500 Jahren aus? Es gibt zwar viele Vorhersagen, aber die meisten hören im Jahr 2100 auf, also so in knapp 80 Jahren.
Und dabei ist es ja schon relevant, auch mal zu gucken, was danach passiert, ne? Also wir wollen ja eigentlich auch, dass es auf der Erde okay ist für die Generationen, die danach kommen. Also unsere Urenkel, Ururenkel und so weiter.
Ein Szenario, das die Forschenden durchgespielt haben, ist, wir senken die Emissionen, trotzdem steigen die Temperaturen und die gehen dann davon aus, dass die in den nächsten 100 Jahren so um 2 Grad raufgehen, vielleicht auch 3 Grad.
Das ist ja auch das, was viele vorhersagen, ne?
Genau, und danach geht's aber weiter. Also zwar langsamer, aber die Temperaturen weltweit gehen weiter nach oben. Und sie sagen, in 500 Jahren könnten sich viele Landschaften auf der Erde so verändert haben, dass die Tiere und die Pflanzen, die da heute leben, dort dann nicht mehr existieren könnten. Sie halten es für realistisch, dass das, also sie nennen auch eine konkrete Zahl, für 40% der Landfläche auf der Erde gelten könnte. Also fast die Hälfte.
Was ja echt krass ist. Also ich würde jetzt mal sagen oder hoffen, dass wir in Deutschland in so einer gemäßigten Klimazone sind, dass da Deutschland nicht zu den 40% zählt. Also das würde ja sonst heißen, unsere Nachkommen sehen niemals eine Eiche oder einen Fuchs oder so, ne?
Ja, ganz so krass sieht das Szenario für Deutschland wirklich nicht aus. Also insgesamt nicht für Mitteleuropa. Hier wären es wohl einige kleine Gebiete, die stark betroffen wären. Also bestimmte Mischwälder, die könnten in 500 Jahren laut der Studie wirklich eher Savannen sein oder Trockenwälder. Ne? Das sind Wälder, wo Bäume stehen, die wenig Wasser brauchen. Nadelbäume wie Lärchen oder Fichten, die es ja viel gibt noch, die hätten dann wohl keine Chance mehr. Und das sehen wir bei den Fichten ja auch jetzt schon, wie sehr die unter den Klimaveränderungen leiden. Aber die großen flächendeckenden Veränderungen, die gäbe es eher in anderen Gegenden der Welt.
Wo jetzt so hauptsächlich?
Also ich habe mir da mal die Karten in der Studie genauer angeguckt, da kann man das so ein bisschen ablesen und vor allem betroffen ist da der hohe Norden. Das heißt Kanada, Alaska, Sibirien, diese Gegenden. Da bestehen heute ja riesige Flächen aus Nadelwald, den nennen wir noch Taiga, oder aus Tundra, das sind Kältesteppen im Hochland. Und Tundra, also diese Kältesteppen, die wird es in 500 Jahren laut den Forschenden vermutlich nicht mehr geben. Und dieser nordische Nadelwald-Taiga, der wird super stark geschrumpft sein.
Und was wäre dann da stattdessen in 500 Jahren?
Ja, Steppe und Büsche und viel Trockenheit. Also einige Teile von Kanada und Sibirien könnten auch wirklich zu Savannen werden. Und in anderen Gebieten würden bestimmte Vegetationsformen einfach weiter Richtung Norden rücken. Also da, wo es jetzt Nadelwald gibt, könnte dann gutes Mischwaldklima herrschen.
Das hieße dann, Wald ist immer noch da, ne? Also jetzt nicht so viele, also was ich jetzt meinte mit der Dystopie von Wüsten und ausgedörrten Flächen, zumindest im Norden erstmal nicht.
Ja, wenn die Arten es schaffen, sich schnell genug anzupassen bzw. zu wandern. Die Forschenden sagen, davon hängt alles ab vom Tempo. Das heißt, es hängt auch davon ab, wie gut wir es hinbekommen, den Klimawandel abzubremsen. Menschen und Tiere, die können ja relativ schnell umziehen, aber Pflanzen, die brauchen halt länger, ne? Also auch Wälder, die können tatsächlich wandern, so nennt man das, wenn die Samen in andere Gegenden transportiert werden und da dann Bäume wachsen. Aber das geht nicht unbedingt so schnell, wie der Klimawandel es erfordert. Es wird insgesamt wohl viel Waldfläche verschwinden, sagen die Forschenden. Und stattdessen werden sich Wüsten ausbreiten oder auch Busch- und Graslandschaften. Ein kurzes Beispiel, das ich interessant fand, also ein großer Teil Spaniens könnte den Prognosen nach sogar bis in den Norden hinein aus Steppe bestehen.
Was ist mit Küstengebieten? Also es heißt ja immer, dass so viele Orte untergehen, die jetzt am Meer liegen.
Ja, einige Inselstaaten, ne, im Pazifik, die sind da ja ganz akut schon von bedroht. Gibt auch Szenarien für Städte wie Amsterdam oder Venedig. Dieser Aspekt, der kam in der Studie leider gar nicht vor. Die Forscher haben sich wirklich nur Veränderungen der Landschaften angeguckt.
Okay, jetzt eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Was ist denn mit den Menschen? Wo leben die denn dann?
Ja, die Forschenden gehen davon aus, dass Menschen auch viel migrieren werden. Also weg aus den sehr heißen und trockenen Gebieten. Für uns auf der Nordhalbkugel heißt das dann weiter Richtung Norden. Also Sibirien, Kanada, auch der Norden Skandinaviens. Das sind Gegenden, die sind ja jetzt noch relativ wenig besiedelt und das könnte sich dann ändern.
Also jetzt schon mal Grundstück in Kanada kaufen.
Ja, vielleicht, ne, für die Ur-Ur-Ur-Urenkel oder so. Man muss aber wirklich nochmal betonen, das sind Modelle. Und das sind Modelle, die gehen weit in die Zukunft. Es gibt super viele unbekannte Faktoren, die wir einfach nicht kennen. Zum Beispiel die Frage, wie gut die Menschheit es schafft, das Klima doch noch zu schützen, beziehungsweise sich an die Veränderungen anzupassen. Auch vielleicht mit neuen Technologien, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Oder auch die Frage, wie wird Landwirtschaft in Zukunft funktionieren und Ernährung. Das alles ist schwer zu prognostizieren.
Ja klar, also wenn ich jetzt denke, so vor 500 Jahren, also die Leute, die im 16. Jahrhundert gelebt haben, die konnten sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wie es heute aussieht, so mit Smartphones und veganen Schnitzeln und so. Also ja, ich sag mal, Grüße gehen raus an alle, die im Jahr 2524 leben. Vielleicht ist dann noch das Audiofile von diesem Podcast da. Also, hi, wie ist es da? So, ich hole uns jetzt mal wieder weg von der Zeitreise in die Gegenwart. Ich habe eine gute Nachricht für uns. Diese Woche kam die Nachricht, El Niño ist vorbei.
Yay! Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Ich habe es so abgespeichert, weil El Niño für mehr Wärme auf der Erde sorgt, also hohe Temperaturen. Und die sind ja ein Problem, ne? Das gibt mehr Dürren und mehr Hitze und mehr Gesundheitsprobleme. Also wir können uns freuen.
Genau. El Niño macht die Erde wärmer, zusätzlich zur menschengemachten Erderwärmung, die wir sowieso schon haben. Und diese Phase hat jetzt ungefähr ein Jahr lang gedauert. Und das wechselt immer ab mit dem umgekehrten Phänomen, das heißt La Niña. Da wird die Erde kühler. Das alles hat damit zu tun, dass sich die Meeresströmungen im Pazifik alle paar Jahre ändern und damit dann auch die Temperaturen im Wasser und in der Luft. Und man kann sich das vorstellen wie so eine Wippe. Also entweder El Niño ist oben und macht die Erde noch wärmer, dann gibt es eine neutrale Phase und dann ist La Niña oben und macht die Erde ein bisschen kühler und so halt immer hin und her.
Okay, kann ich mir gut vorstellen. Hab viel gewippt in meinem Leben. Aber du hast gesagt, Meeresströmungen im Pazifik, die führen dazu, dass dann aber auf der ganzen Welt im Schnitt es wärmer wird.
Ja, genau. Das hat wirklich großen Einfluss. Aber man muss auch sagen, richtig doll betroffen sind vor allem die Länder, die da in der Nähe sind. Also wir hier in Deutschland kriegen vielleicht von einer El Niño-Phase sowas mit wie, es regnet ein bisschen mehr oder es gibt auch öfter Hitzewellen vielleicht. Aber Kontinente, die da näher dran sind, die spüren das richtig doll. Der Klimaforscher Mujib Latif hat das bei NTV letzten Sommer mal ein bisschen genauer erklärt, als es gerade losging mit der El Niño-Phase.
Man muss sich das vorstellen wie eine gigantische Heizplatte und das bringt natürlich die globalen Windsysteme durcheinander, damit auch die Niederschlagssysteme. Wir müssen damit rechnen, dass wir in Südostasien extreme Dürre haben, auf der anderen Seite des Pazifik extreme Niederschläge. Auch in Afrika gibt es Auswirkungen und insgesamt wird wahrscheinlich der nächste Rekord bei der globalen Temperatur anstehen.
Ja, hat recht behalten, würde ich sagen, ne? Das letzten Sommer gesagt. Jetzt haben wir die Jahresbilanzen und die haben gezeigt, dass es 2023 so warm war wie noch nie seit Beginn der Messung.
Ja, aber die australische Wetterbehörde sagt ja jetzt, El Niño ist erstmal vorbei. Und das heißt jetzt, es gibt erstmal keine zusätzliche Erderwärmung, sondern jetzt ist dann erstmal wieder eine kältere Phase dran. Vielleicht geht das schon in ein paar Monaten los.
Was geht?
Das beste Frühstück der Welt, das ist für mich eine ganz klare Sache. Mhm. Das ist Avocado-Brot. Mit Tomate oder mit Käse oder mit irgendwas, aber Avocado-Brot, das ist es.
Damit bist du nicht alleine. Es gab diese Woche Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Der Import von Avocados nach Deutschland, der hat sich in den letzten 10 Jahren verfünffacht.
Ja, und das obwohl die meisten von uns, ich auch, wissen, dass der Avocado-Boom für Klima und Umwelt nicht so gut ist. Die Avocados müssen oft lange Transportwege zurücklegen, bis sie hier ankommen. Und dort, wo sie wachsen, verbrauchen sie viel Wasser. Dabei haben viele Anbaugebiete eh schon mit Trockenheit zu kämpfen. Und zum Teil wird Wald gerodet, damit dort Avocado-Plantagen entstehen können.
Ja, bei mir ist es echt so, dass ich deswegen wegen Klima und Umwelt wirklich oft auf Avocado verzichte, obwohl ich sie eigentlich gerne viel, viel öfter essen würde. Ich würde sie gerne viel häufiger kaufen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken heute mal in unserem Was geht nach Tipps, worauf wir achten können, wenn wir Avocados kaufen, dass das halt so nachhaltig ist wie möglich.
Tipp Nummer 1 ist, man kann Bio-Avocados kaufen. Die haben eine bessere Ökobilanz als Avocados aus konventioneller Landwirtschaft. Da sind die Vorteile, dass da kein chemischer Dünger verwendet wird und keine Pestizide. Oft wird auch weniger Wasser verbraucht. Und Tipp Nummer 2, man kann auf das Herkunftsland achten, wenn die Avocados nicht aus Mittel- oder Südamerika kommen, sondern aus Spanien oder Israel, was für uns hier in Deutschland die nächsten Anbaugebiete sind, dann haben die einen nicht ganz so langen Transportweg. Zum Teil können die auch mit LKW transportiert werden und das macht die Klimabilanz besser.
Ja, ich habe mal Avocados bestellt, direkt von so einer Plantage in Spanien. Da haben wir da eine ganze Kiste voll bekommen.
Ja, das ist auch eine Option. Da gibt es im Netz inzwischen einige Plattformen, wo man solche Bauern oder auch Kooperationen findet, bei denen man eben direkt bestellen kann. Also wen das interessiert, kann man einfach mal googeln, irgendwie Avocado direkt vom Erzeuger und dann findet man was. Einige da versichern zum Beispiel, dass sie überwiegend Regenwasser nutzen und wirklich sehr, sehr strenge Bio-Kriterien haben. Und viele weisen das auch nach mit einem bestimmten Bio- oder Fairtrade-Zertifikat.
Mein Problem ist dann immer, dann kommt da so eine, obwohl ich das mit Freunden teile, so eine Riesenkiste Avocados. Und dann habe ich halt auf einmal im Jahr so 15 oder 20 Avocados bei mir rumliegen.
Ja, da habe ich noch einen Tipp. Und zwar lagern, beziehungsweise auch Avocados unreif kaufen. Wenn man die Avocados direkt vom Erzeuger kauft, dann kommen die sowieso meist unreif an. Und unreife Avocados zu kaufen, ist auch besser fürs Klima. Denn die, bei denen im Supermarkt auf so einem kleinen Aufkleber meistens essreif draufsteht, die haben tagelang in irgendwelchen Wärmekammern gelegen, um im Schnellverfahren nachzureifen. Und das verbraucht viel Energie. Man kann die Avocado aber gut zu Hause reifen lassen. Wenn das möglichst langsam gehen soll, dann legt man sie in den Kühlschrank. Wenn man sie bald essen will, dann Zimmertemperatur, dann holt man sie raus. Und wenn es richtig schnell gehen soll, dann einfach einen Apfel neben die Avocado legen. Der Apfel, der verströmt ein Gas und das führt dazu, dass das umliegende Obst und Gemüse nachreift.
Also wenn ich Bio kaufe und direkt vom Erzeuger, dann kann ich theoretisch guten Gewissens jeden Tag eine Avocado essen.
Ja, also das mit dem Gewissen ist ja mal so eine Sache. Also wenn man sich sonst überwiegend vegan ernährt, aber eben viele Avocados isst, dann ist die persönliche Ökobilanz im Vergleich schon noch okay. Also zumindest besser als die von einer Person, die jeden Tag Fleisch isst oder Käse oder Eier. Denn für 1 Kilo Käse oder andere tierische Produkte wird mehr Wasser verbraucht als für 1 Kilo Avocado und da entsteht auch mehr CO2.
Ah, wusste ich nicht. Okay. Noch kurz, ich habe bei Social Media schon oft Anleitungen gesehen, wie man sich so einen kleinen Avocadobaum selber hochziehen kann. Mhm. Also selber dann den Kern in ein Glas mit Wasser legt, keimen lässt und dann rein in einen Topf mit Erde. Kann man das nicht machen und sich selber Avocados anbauen?
Theoretisch ja, praktisch nein. Also ich habe es mir mal angeguckt. Du kannst dir zwar so ein kleines Avocadobäumchen anzüchten, du brauchst ganz viel Licht und ganz viel Wärme und Wasser, am besten Gewächshaus. Aber das mit dem Ernten, das ist eine komplett andere Sache. Die Bäumchen brauchen eine gewisse Größe, damit sie überhaupt Blüten entwickeln. Und das dauert mindestens 7 bis 8 Jahre.
Ja, das habe ich, glaube ich, nicht die Geduld dafür.
Ja, und dann brauchst du auch noch einen grünen Daumen, denn es braucht eine Zweitpflanze für die Befruchtung.
Oh Gott, aufwendig.
Und dann musst du auch ein bisschen auf Biene machen, also mit einem Pinsel den Pollen der einen Pflanze zur Blüte der anderen bringen. Und nur so können überhaupt Avocado-Früchte entstehen.
Okay, also 8 Jahre warten und Bestäuber spielen. Ich glaube, dann bin ich doch lieber beim Kaufen. Aglaya, was nimmst du mit aus der Folge heute?
Mir ist klar geworden, dass es schon Möglichkeiten gibt, im Verkehr deutlich die Emissionen zu senken. Und ich gehe mit der Frage raus, ehrlich gesagt, warum das nicht getan wird. Und du, was ist bei dir hängen geblieben?
Ich nehme mit, dass ich auch Avocado statt Käse essen könnte. Und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass jemand zufällig in 500 Jahren irgendwie an diesen Podcast hier kommt und den hört. Fände ich wirklich gut.
Deine Minute Natur.
Zum Schluss gehen wir nach Alaska und lauschen ein paar Bärenkindern. Die sind da gerade am Fluss unterwegs.
Und wir sagen Tschüss für heute. Wir sind Anka Horn
und Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.